Doch mit mir auf 1. Mose Kapitel 22. 1. Mose Kapitel 22 und wir lesen die ersten 19 Verse. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott dem Abraham auf die Probe. Und er sprach zu ihm: Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten: Bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer, und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte: Mein Vater. Und er sprach: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte: Siehe, das Feuer und das Holz. Wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham: Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham. Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen: Der Herr wird er sehen, von dem man heute noch sagt: Auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Und der Engel des Herrn rief Abraham ein zweites Mal vom Himmel her zu und sprach: Ich schwöre bei mir selbst, spricht der Herr, deshalb, weil du das getan und deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast, darum werde ich dich reichlich segnen und deinen Nachkommen überaus zahlreich machen, wie die Sterne des Himmels und wie der Sand, der am Ufer des Meeres ist. Und deine Nachkommenschaft wird das Tor ihrer Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Namen werden sich segnen alle Nationen der Erde dafür, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Dann kehrte Abraham zu seinen Knechten zurück, und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba, und Abraham ließ sich in Beersheba nieder. Soweit der Bibeltext. Letzten Sonntag haben wir diesen Text schon betrachtet, und zwar unter dem Fokus, mit dem Fokus darauf, was uns diese Begebenheit über Gott lehrt. Was zeigt uns Moria über Gott? Und ich hoffe, ihr konntet sehen, dass das, was Gott hier von Abraham verlangte, es war wie ein Vorschatten auf das, was Gott selbst beschlossen hat zu tun und auch tatsächlich getan hat. Gott, der Vater, hat seinen eingeborenen Sohn nicht verschont, sondern als ein Opfer hingegeben für Menschen. Dieser Zusammenhang ist sehr wichtig zu sehen. Das, was Gott von Abraham verlangt, ist das, was Gott selbst getan hat. Und die Prüfung Abrahams, sie ist eine Predigt des Evangeliums Gottes. Ein Hinweis auf die Liebe Gottes, des Vaters und auf das gehorsame Opfer Jesu Christi, des ewigen Sohnes Gottes, der gestorben ist als unser Stellvertreter zur Vergebung unserer Sünden. Es ist eine Predigt des Evangeliums, was hier geschieht. Doch ehrlich gesagt hätte ich kein ruhiges Gewissen, wenn ich aus diesem Text nicht auch den Gehorsam von Abraham auslege. Das springt uns als Leser ja noch viel deutlicher hervor. Der Gehorsam Abrahams. Doch ich habe ganz bewusst diese Reihenfolge gewählt, dass wir erst auf das, was diese Begebenheit über Gott lehrt, über das Evangelium lehrt, über die Gnade in Christus lehrt, bevor wir nun zu dem Gehorsam Abrahams kommen. Denn ich bin überzeugt, dass wir den Gehorsam Abrahams nicht richtig verstehen und darum auch nicht richtig nachahmen können, wenn wir nicht sehen, wie eng es verbunden ist mit dem, wer Gott ist und was er getan hat am Kreuz. Also nun, nachdem wir letzte Woche gesehen haben, Moria zeigt uns Gott, schauen wir heute auf den Text unter der Überschrift Moria zeigt uns Glauben. Moria zeigt uns Glauben. Und da finden wir zum einen das Vorbild des Gehorsams. Gott gibt Abraham in unserem Text einen sehr schweren Auftrag. Es ist kaum zu fassen, was Gott hier von Abraham verlangt. Doch obwohl Abraham in seinem Leben auch schon ziemlich versagt hat, in ganz entscheidenden Momenten auf sündige Wege vertraut hat, beweist er hier auf Moria einen eindrücklichen Gehorsam. Und dieser Text, er soll mir und dir eine Hilfe sein, von Abrahams Gehorsam zu lernen. Durch Abrahams Gehorsam angespornt zu werden, motiviert zu werden, Gott zu gehorchen. Diese Geschichte, sie ist sehr detailliert. Sie ist sehr ausführlich ausgeschrieben. Und so lernen wir, wie Abraham ein echtes und praktisches Vorbild im Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes ist. Und in verschiedenen Bereichen ist sein Gehorsam bemerkenswert und nachahmenswert. Zum einen finden wir, er ist wachsam gegen Wankelmut. Wachsam gegen Wankelmut. In Vers 3, da heißt es, da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und er machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Jesus, er ermahnte einmal seine schlafenden Jünger im Garten Gethsemane zur Wachsamkeit. Weil das Fleisch schwach ist, selbst wenn der Geist willig ist. Und Abraham, er hat hier etwas verstanden. Er ist wachsam darin, dass er nicht ablässt vom Gehorsam, nicht wankt und aufgibt, nicht nachlässig ist. Darum gehorcht er unverzüglich. Nun, sich Zeit zu nehmen, ist in den allermeisten Fällen ein sehr wichtiger Rat der Weisheit. Menschen, die jedem Impuls sofort folgen und ihre Entscheidungen nicht besonnen und mit Zeit bedenken, gehen genauso schnell auf krumme Wege, wie sie ihre Entscheidung getroffen haben. Aber in der Frage des Gehorsams ist aufgeschobene Zeit ein Räuber der Kraft. Je mehr Zeit ich mir nehme, je mehr ich es hinauszögere, desto schwächer werde ich im Gehorsam. Desto mehr verliere ich Kraft zum Gehorsam. Aber Abraham, er lässt sich nicht aufhalten, sondern er gehorcht unverzüglich. Er will nicht zögern, er will nicht hin und her hinken, er will nicht wanken, indem er den einen und den anderen Tag weiter darüber nachdenkt, alles Mögliche an möglichen Ausflüchten und Entschuldigungen hervorbringt, warum es heute nun gerade nicht passt. Abraham, er macht sich sofort auf, gleich am nächsten Morgen, früh am nächsten Morgen. Doch Abraham schafft es nicht nur, sich aufzuraffen und anzufangen, er blieb auch treu dabei, er blieb anhaltend auf dem Weg, bis es heißt in Vers 4, am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Wisst ihr, eine abrupte und kurzfristige Tat ist oftmals leichter als ein langwieriger Prozess. Wie oft habe ich schon etwas mit großem Eifer angefangen und war motiviert und habe etwas gestartet und hinten raus versagte mir die Kraft. Ich konnte es nicht gut beenden, was ich angefangen habe. Wir kennen das bei alltäglichen Schmerzen. Ja? Eltern sagen zu ihren Kindern, nee, es ist besser, wenn wir das Pflaster schnell abreißen. Das ist nur ein kurzer Schmerz, aber dann ist es vorbei. Aber wenn wir es ganz langsam abreißen, dann ist die Qual nur noch viel länger. Aber so ist es auch mit dem Gehorsam. Abraham gehorcht nicht nur schnell, sondern er bringt die Kraft auf, trotz aller Mühe anhaltend gehorsam zu sein. Könnt ihr euch vorstellen, wie es war, 3 Tage lang mit Isaak durch die Wüste zu gehen, in dem Bewusstsein, ich muss meinen Sohn opfern. Und nicht nur das, er sorgt auch vor, dass nicht andere Umstände seinen Gehorsam erschweren und er am Ende plötzlich den Mut oder die Kraft verliert. In Vers 5 heißt es, da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Könnt ihr euch vorstellen, warum er das sagte? Was hätten die Knechte gemacht, wenn sie plötzlich gesehen hätten, dass Abraham seinen Sohn Isaak auf den Altar legt? Wäre das nicht vielleicht sogar eine Möglichkeit gewesen, Gehorsam zu zeigen und trotzdem unverschuldet einen anderen Ausgang zu sichern? Gott, ich wollte gehorsam sein, aber meine Knechte, sie haben mich daran gehindert. Nun lebt Isaak, aber ist doch nicht meine Schuld? Abraham sorgt vor, dass er seinen Gehorsam auch zu Ende bringen kann. Abraham, er plant voraus. Er weiß, was ihm zum Hindernis werden könnte und er sorgt vor. Genauso auf dem Berg selbst, in Vers 9 heißt es, dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar. Nun, wenn Isaak das Holz den Berg hochtrug, war er sicher nicht mehr ein kleiner Junge. Manchmal in Kinderbibeln sieht man noch so, als wäre er so ein Kindergartenkind. Er war mindestens im jugendlichen Alter, vielleicht sogar ein junger Mann. Auf jeden Fall war er körperlich stärker als sein greiser Vater. Deswegen trug er das Holz und nicht das Feuer. Dass Abraham Isaak also binden konnte, zeigt, dass er Isaak nicht plötzlich überrascht hat, nicht plötzlich mit einem Messer in den Rücken fuhr, dass er ihn nicht überwältigt hat, sondern dass Isaak sich binden ließ. Isaak ließ sich binden. Und doch war es hier eine Vorkehrung zum Gehorsam. Isaak ließ sich wohl binden, aber was würde geschehen? Könnte er auch stillhalten im Angesicht des Todes? Oder die Situation in Panik noch verschlimmern, wenn er das blanke Messer sieht in der Hand seines Vaters? Abraham sorgte vor, er weiß, wie schwach sein Fleisch ist und darum ist er wachsam gegen Wankelmut in Bezug auf den Anfang und auf die Ausdauer und auch auf das Ende dessen, was Gott von ihm fordert. Er nimmt seinen Leib in Zucht. Und ein zweiter Aspekt, ein vorbildlicher Aspekt in seinem Gehorsam ist Halt gegen Herzschmerz. Halt gegen Herzschmerz. Als Gott Abraham in Vers 1 ruft, da antwortet Abraham, hier bin ich. Nun, da wusste er noch nicht, was Gott Schweres von ihm fordert. Ja, wenn er das wüsste, was hätte er gesagt? Ich kann gerade nicht, bin gerade nicht da, ich rufe dich später zurück. Er sagt, hier bin ich. Und das bedeutet, ich bin bereit zu hören, was du mir sagen willst. Ich bin bereit zu tun, was du von mir verlangst. Ich bin mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Aufmerksamkeit da, hier bei dir. Und dann ein paar Tage später auf dem Berg Moria. Abraham beugt sich gerade mit ausgestreckter Hand, mit dem Messer, bereit, seinen geliebten Sohn zu schlachten. Tränen laufen durch sein Gesicht. Alles in ihm ist verkrampft im Schmerz. Und der Herr ruft aus dem Himmel, Abraham, Abraham. Und wie antwortet er? Hier bin ich. Hier bin ich. Nun, das ist bemerkenswert. Abraham bewahrt sein Herz in einer Klarheit und Festigkeit, trotz aller emotionaler Schmerzen. Er ist nach wie vor bereit und willig zu hören und zu dienen und Gottes Wort gegenüber ganz aufmerksam zu sein. Das liest sich leichter, als es war. Hier im Text wird ständig wiederholt, wie eng die Verbindung zwischen Abraham und Isaak war. Isaak war Abrahams lang erwarteter Sohn. Er war seine einzige Hoffnung auf eine Nachkommenschaft. Abraham liebte Isaak. Es wird extra betont in diesem Text. Und Abraham freute sich an Isaak. Und immer wenn Bezug genommen wird auf Isaak, dann heißt es sein Sohn. Er sollte sein Liebstes und Wertvollstes auf der Erde hingeben. Näher und tiefer, schmerzvoller und emotionaler kann es nicht werden im Leben von Abraham. Vielleicht bist du gerade auf dem Weg des Gehorsams. Du gehst es an, du planst den richtigen Weg, du weißt, was du zu tun hast. Aber da gibt es dieses eine Thema, diesen einen Bereich in deinem Leben, da setzt du aus, da bist du plötzlich wie gefühlsgesteuert. Plötzlich wirst du unbeherrscht, wie eine Bärin, die ihr Junges verteidigt. Warum? Weil hier etwas gegen deinen Willen läuft. Weil das, was von dir verlangt wird, so völlig gegen dem steht, was du dir wünschst. Weil du Angst hast, das zu verlieren, was dir am wichtigsten ist. Deine Beziehung, dein Besitz, dein Ruf, deine Arbeit, deine Stellung, deine Zukunftsplanung. Oder was es auch sein mag, keiner von uns ist davor sicher. Unsere Gefühle können unser ganzes Verhalten bestimmen, wenn wir nicht lernen, unser Herz zu festigen, unser Herz zu halten, unsere Gefühle zu bändigen. Auf welches Thema reagierst du mit höchster Unruhe, mit größten Emotionen? Bei welchem Thema bist du wie ausgewechselt, wie ein anderer Mensch? Hier stehst du am meisten in Gefahr, den Weg des Gehorsams zu verlassen. Isaak war dieses Thema bei Abraham. Wenn es irgendetwas gab, was sein ganzes Herz aufbrachte, in Unruhe versetzte, dann war es die Sorge um seinen Sohn Isaak, den er liebte mit ganzem Herzen. Und darum war es so eine schwierige Prüfung, weil Abraham hier nicht nur auf etwas warten muss, was er sich sowieso wünscht, sondern er muss völlig gegen seinen Willen und gegen seine Gefühle gehorchen. Genau entgegen dem, was sein Herz sich wünscht. Gott verlangt, dass er seinen größten Wunsch, seine größte irdische Hoffnung aufgibt. Aufgibt. Opfert. Es geht hier um Selbstverleugnung. Das aufzugeben, was einem am liebsten ist. Und hier ist plötzlich dein eigenes Herz dein stärkster Feind. Hier merkst du plötzlich, was für eine Bestie in dir selbst schlummert. Da, wo dieses Thema angerührt wird, da schlägst du um dich, da brüllst du wie ein Löwe. Ein bedeutender Hinweis auf Abrahams Festigkeit inmitten größtem emotionalen Schmerz ist die Unterhaltung mit Isaak auf dem Weg zur Bergeshöhe. Jesus sagt, wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Wovon redet Abraham? Hier in Vers 7 und 8, da lesen wir, da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ausersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Wenn ich mir nur vorstelle, wie Abraham sich bei diesem Gespräch gefühlt haben muss, da kommen mir fast die Tränen. Ein Puritaner sagte, die Frage Isaaks und sein Ausruf, mein Vater, es drang tiefer in Abrahams Herz, als sein Messer je dringen könnte. Und es wäre so verständlich, wenn Abraham hier zusammenbrechen würde und Gott für seine Grausamkeit und Lieblosigkeit anklagt und Isaak erklärt, in was für eine schreckliche Situation Gott ihn gebracht hat und wie erbärmlich und alleingelassen er sich fühlt dass es niemanden gibt, der ihm jetzt helfen kann und an den er sich wenden kann. Könnt ihr euch nicht vorstellen, so ein emotionaler Zusammenbruch in so einer Situation, in so einer Gespanntheit, wo es aus ihm herausbricht, all der Schmerz und all der Frust und die Verzweiflung. Und je frustrierter und unbeherrschter wir Menschen sind, desto mehr machen wir Vorwürfe und klagen alles um uns herum an. Je weniger wir unser Herz festigen, desto eher suchen wir die Schuld bei anderen oder in den Umständen und unser Mund zeugt davon, und wir lassen ab vom Gehorsam, weil wir alles Mögliche an Entschuldigungen vorbringen. Aber wie schafft Abraham es, so sehr sein Herz zu bewahren, sein Herz festzumachen, dass er so eine weise und beherrschte und auch noch völlig wahrhaftige Antwort geben kann? Was für eine Kontrolle hat er hier über seine Gefühle, dass er so eine Antwort geben kann? Er verfällt nicht in eine Notlüge, obwohl das eine seiner großen Baustellen war. Er macht keine Vorwürfe, weder Gott noch Sarah noch irgendwem, sondern er sagt, der Herr wird es sich ersehen, mein Sohn. Gott wird sich ein Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Abrahams Worte zeigen, dass er gehorsam ist, indem er selbst seine Emotionen, seine Gefühle, sein eigenes Herz kontrollieren kann. Nicht sein Herz, nicht sein Schmerz, nicht sein Leid oder seine Verzweiflung, nicht seine Emotionen und Gefühle beherrschen sein Verhalten, sondern er lässt sich von Wahrheit leiten. Nicht von seinem Herzen. Er lässt sich von Gott leiten, nicht von seinen Gefühlen. Können wir da nicht von Abraham lernen? Müssen wir da nicht alle von Abraham lernen? Und der dritte Aspekt seines Gehorsams ist, ich habe es genannt, Kampf gegen Kopfkino. Kampf gegen Kopfkino. Ich weiß, das klingt ziemlich neuartig, aber ihr wisst, was Kopfkino meint, oder? Wenn du nachts nicht schlafen kannst, weil du dir alle möglichen und unmöglichen Szenarien vorstellst, weil deine Gedanken Achterbahn fahren? Was ist, wenn dies oder jenes passiert? Was ist, wenn ich dies oder jenes verliere? Was ist, wenn das geschieht, was ich am meisten befürchte? Und du malst es dir aus und in deiner Fantasie wird es zu Bildern und es kursiert in deinem Kopf wieder und wieder in allen möglichen unterschiedlichen Facetten. Und du denkst drüber nach, über das, was andere gesagt haben. Was bedeutet das? Und wie sind diese Veränderungen zu bewerten? Und muss ich mir jetzt Sorgen machen? Und werde ich überhaupt meine Arbeit behalten? Und wie war dieser Kommentar gemeint? In unserem Kopf läuft irgendwann ein Film in Dauerschleife. Und alle Ängste und alle Sorgen und jeder Zweifel und jeder Argwohn wird in allen möglichen Varianten durchgespielt. Und das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Unsere Gedanken, die in unserem Kopf kursieren. Nun, der Hebräerbrief ergibt uns eine sehr interessante Information über die Gedankenwelt von Abraham. In Hebräer 11, Vers 17, da heißt es: Durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht, und er, der die Verheißungen empfangen hatte, brachte den einzigen Sohn dar, über den gesagt worden war, in Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Und hört einmal, indem er dachte, dass Gott auch aus den Toten erwecken könne, von woher er ihn auch im Gleichnis empfing. Was ging hier vor im Kopf von Abraham? Im Denken von Abraham? Abraham hatte nicht nur mit der körperlichen Ausführung und der emotionalen Kontrolle zu tun, sondern es war auch eine Kopffrage. Der Gehorsam war ein Kampf im Kopf. Wie kann ich diese Forderung von Gott einordnen? Und hier gibt es durchaus einige Schwierigkeiten. Gott hat ein Versprechen gegeben in Bezug auf Isaak. In Isaak soll deine Nachkommenschaft genannt werden. Das ist noch nicht erfüllt. Gott, hier ist ein offenes Versprechen. Du hast mir eine Zusage gegeben. Und jetzt verlangt Gott von ihm, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern als ein Brandopfer. Kann so ein Gebot überhaupt von Gott kommen? Ist es nicht vielmehr eine List des Teufels, der spricht, als käme es von Gott? Muss Abraham dem nicht komplett wehren und sagen, nein, 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 das kann alles nicht sein? Es ist doch völlig unlogisch, es passt doch überhaupt nicht zusammen mit der Vernunft. Das, was Gott versprochen hat, passt nicht zusammen mit dem, was Gott jetzt verlangt. Und das, was Gott verlangt, passt nicht mit dem zusammen, wie Gott sich geoffenbart hat, wie Abraham ihn kennengelernt hat. Also, kann Abraham überhaupt gehorsam sein? Das ist doch ein riesiger Knoten. Der muss doch erstmal aufgelöst werden, damit man irgendwie mal sinnvoll Schritte vorangehen kann. Kopfkino. Alles kursiert. Und man wird halb wahnsinnig, weil man den Knoten nicht lösen kann. Weil man nicht versteht, wie das zusammenkommen kann. Wie das zusammenpasst. Zu was für einem Ende das führen soll. Doch Abraham, er überhebt sich nicht über Gott. Er schiebt die Forderung nicht einfach ab, als käme sie nicht von Gott, als wäre das der Teufel. Nur weil es nicht mit seinem Verständnis und mit seiner Logik und mit seiner Vernunft übereinstimmt. Abraham, er sagt nicht, ich kann dir erst gehorchen, wenn ich verstehe, wohin es führt. Wenn ich verstehe, warum du das sagst. Nein, der Hebräerbrief, er bezeugt, dass Abraham zu einen anderen Weg einschlug. Er sagte, wenn Gott für Isaak ein Versprechen gegeben hat und nun verlangt, dass ich Isaak töte, dann muss es wohl so sein, dass Isaak nach dem Tod wieder auferweckt wird. Auf jeden Fall muss es irgendwie zusammenpassen. Gott ist kein Lügner. Gott ist treu und ihm ist nichts unmöglich. Dann muss es also irgendwie einen anderen Weg geben. Dann muss Gott einen Weg haben, um das, was für mich wie ein unlöslicher Knoten scheint, aufzulösen. Nun denkt mal drüber nach. Habt ihr schon mal so gedacht in Zeiten der Prüfung, in Zeiten der Anfechtung? Wenn ich keine Lösung finde, dann muss Gott eine Lösung haben. Ich bin gehorsam, auch wenn ich nicht verstehe, aber ich weiß, Gott ist treu und Gott ist mächtig und in ihm ist kein Widerspruch. Vielleicht weckt er Isaak wieder zum Leben. Hat es noch nie gegeben zuvor. Abraham kennt noch keinen, der aus dem Toten zum Leben auferweckt worden war. Aber er weiß, Gott ist mächtig. Nun, woher weiß der Hebräerbrief das eigentlich, was in Abrahams Kopf vorging? Nun, vielleicht aufgrund dessen, was Abraham zu seinen Knechten sagt, als er sie zurücklässt, in Vers 5. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Plural. Wir werden zu euch zurückkehren. Irgendwie rechnete Abraham damit, dass sie beide zurückkehren, obwohl er das Messer erhob, um seinen Sohn zu schlachten. Ist unser Denken nicht oft auch ein Hindernis für unseren Gehorsam? Das, was Gott in der Bibel von uns verlangt, es passt nicht mit dem zusammen, was wir von Gott denken oder was wir meinen, dass er uns zugesagt hat. Und ja, deshalb wollen wir zu Gottes Ratgeber werden. Ah, Gott, das geht leider nicht. Du hast vergessen, du hast mir schon etwas anderes zugesagt, deswegen kann ich dem jetzt leider nicht folgen. Scheinbar hast du hier etwas übersehen, weil eigentlich bin ich gerade auf diesem Weg. Das, was du verlangst, kannst du vielleicht von jemand anderem verlangen, aber ich bin schon gerade in einem anderen Auftrag unterwegs. Das passt nicht zusammen, Gott, was du von mir verlangst, mit dem, was ich doch als Segnungen in deinem Wort lese. Aber Abraham hat auch sein Denken in gesunde und wahrhaftige Bahnen gelenkt. Er bindet seinen Gedanken unter den Gehorsam Jesu Christi, wie Paulus es in 2. Korinther 10 sagt. All das, was sich gegen Gott erhebt, er bindet es unter den Gehorsam gegenüber Gott. Er geht auch nicht gleich vom Schlechten aus. Übrigens eine wichtige Übung auch gegenüber anderen Menschen. Du hörst eine Bemerkung, eine Kritik, ein Kommentar. Und das Erste, was dir in den Sinn kommt, ist, ich wusste doch, dass sie mich nicht ausstehen kann. Oder ich habe mir doch gleich gedacht, dass er mich nur runtermachen will. Aber es ist eine lohnenswerte Kopfübung und manchmal ein Kampf im Kopf, darüber nachzudenken. Wie kann ich dieses Wort in der bestmöglichen Weise verstehen? Wie kann es in der besten Weise gemeint sein? Im Umgang mit Christen ist das ein nützliches Werkzeug. Ich weiß, er meint es nicht böse mit mir. Und doch klingt gerade alles so, als wäre es in dem größten Hass oder in dem größten Stolz und Überheblichkeit gesagt. Nun, wie kann es am besten gemeint sein? Und es macht einen Unterschied, wie ich reagiere. Abraham denkt darüber nach, wie kann das, was so unsinnig, was so böse, was so wider alle Liebe wirkt, wie könnte es vielleicht doch zum Guten zusammenpassen? Wie könnte es doch sein, dass Gott gut ist und das von mir verlangt? Abraham war vorbildlich gehorsam, beeindruckend gehorsam. Aber wie hat Abraham es zu diesem Gehorsam geschafft? Das ist unser zweiter Punkt, der Grund des Gehorsams. Gleich im ersten Vers lesen wir, dass Gott Abraham prüfte. Wozu dient eine Prüfung? Nicht nur, um zu schauen, ob Abraham gehorsam sein kann an eben diesem einen Tag. Nein, der Gehorsam, er sollte etwas anderes aufzeigen. Abrahams Gehorsam bestätigt oder beweist, was? Seinen Glauben. Es geht um den Glauben. Abrahams Gehorsam beweist seinen Glauben. Wisst ihr, wenn ihr in der Schule eine Prüfung habt, dann ist es nicht, um an dem Tag der Prüfung zu kontrollieren, ob der Schüler an dem Tag zu der Uhrzeit pünktlich da sein kann und den Stress aushalten kann, sondern eine Prüfung prüft, ob der Schüler den Stoff der letzten Monate verstanden hat. Ob das, was in der Zeit davor aufgebaut und vermittelt wurde, ob das vorhanden ist, abrufbar ist. Oder ob der Tag der Prüfung der erste Tag ist, wo der Schüler mal wach zur Schule kommt und nicht völlig verträumt woanders ist. In Vers 12 erklärt Gott die Prüfung für bestanden. Er bestätigt: Nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Abraham fürchtete Gott. Nun, diese Gottesfurcht ist nicht eine sklavische Angst, sondern, wie Luther sagt, eine Furcht, bei der Liebe dabei ist. Und Gottesfurcht ist eine Furcht, bei der Liebe dabei ist. Das heißt, er glaubte Gott. Er liebte und vertraute sich Gott ganz an. Und darum fürchtete er es mehr, von Gott getrennt zu sein, als von irgendetwas anderem getrennt zu werden. Gottesfurcht bedeutet, ich fürchte mehr, meine Beziehung zu Gott zu verlieren, als irgendetwas anderes zu verlieren. In Hebräer 11 haben wir gelesen, durch Glauben hat Abraham, als er geprüft wurde, den Isaak dargebracht. Hier finden wir es wortwörtlich. Es ist Glaube. Abraham war gehorsam durch Glaube. Abrahams Gehorsam ist der Beweis seines Glaubens, seiner Beziehung zu Gott. Dafür, dass er Gott so sehr vertraut, dass er ihm sogar sein Liebstes und Wertvollstes anvertrauen kann. Und sagen kann, hier Herr, du kannst damit umgehen, wie du für richtig hältst. Auch Jakobus geht auf unseren Bibeltext ein und erklärt in diesem Zusammenhang zwischen dem Glauben, den Zusammenhang zwischen dem Glauben und der Frucht oder dem Beweis dafür im tätigen Gehorsam. Bekannte Stelle, Jakobus 2, Vers 17 und folgend: So ist auch der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich selbst tot. Es wird aber jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke. Zeige mir deinen Glauben ohne Werke und ich werde dir aus meinen Werken den Glauben zeigen. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht. Auch die Dämonen glauben und zittern. Willst du aber erkennen, du eitler Mensch, dass der Glaube ohne die Werke nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte? Zu welchem Zweck diente also diese Prüfung? Abraham bewies, dass er glaubte, indem er gehorsam war. Und die Werke des Gehorsams, sie bezeugten den wahrhaftigen Glauben. Den Glauben, der rechtfertigt. Er wird durch Werke offenbar. Die Reformatoren sagten, ich habe es schon oft zitiert, der Mensch wird gerechtfertigt durch Glauben allein, aber nicht durch Glauben, der alleine bleibt. Er hat stets die Liebe bei sich. Glaube wirkt Gehorsam. Glaube wirkt Werke. Zu welchem Zweck diente also diese Prüfung? Weiß Gott etwa nicht, wie es um unseren Glauben steht? Dass er solche Experimente durchführen muss, wie bei Abraham? Nein, Gott prüft, weil er weiß, wie es um unseren Glauben steht. Weil er weiß, wie es um deinen Glauben steht, prüft er dich. Und die Prüfung dient uns mehr als Gott. Es geht nicht darum, dass Gott etwas erkennen soll, was er vorher noch nicht erkannt hat. Es geht darum, dass wir etwas erkennen müssen. Augustinus, der Kirchenvater, er formuliert es treffend: Christus wird überhaupt nicht geschätzt, es sei denn, er wird über alles geschätzt. Christus wird überhaupt nicht geschätzt, es sei denn, er wird über alles geschätzt. Prüfungen zeigen uns, wie gut wir Christus kennen und wie sehr wir ihn schätzen oder was unsere Sicht auf ihn trübt und von ihm abbringt. Alles, was du mehr schätzt als Christus, ist ein Götze. Alles, was du nicht dem lebendigen Gott um Jesu Willen weihen und aufgeben kannst, steht an falscher Position in deinem Leben, hat eine falsche Priorität in deinem Leben, hat einen falschen Platz in deinem Herzen. Vielleicht befindest du dich gerade inmitten einer Prüfung, einer Glaubensprüfung. Vielleicht durch die Umstände gerade des Virus oder vielleicht auch durch das, was, weil Gott etwas von dir fordert, durch sein Wort oder durch besondere Umstände, was dich so herausfordert, schwere Entscheidungen zu treffen. Aber denke daran, das Ziel der Prüfung ist nicht, möglichst unbeschadet aus der Situation herauszukommen, sondern es geht darum, dass du siehst, ob es dir wirklich um Gott geht. Ob du wirklich Gott fürchtest. Ob du wirklich Gott alles anvertrauen kannst. Auch dein Liebstes, auch das, was du so verkrampft festhältst und um keinen Preis der Welt aufgeben willst. Schätzt du Christus über alles? Oder zieht sich ein Sturm in deiner Seele zusammen, sobald es um deinen Stolz, um deine Ehre, um deinen Wohlstand, um deine Wünsche, um deine Leidenschaft oder auch nur um deine Fehler oder Sünden geht? Das darf niemand anrühren. Das darf niemand ansprechen. Daran darf niemand wackeln. Die Prüfung zeigt auf, was Abraham am wichtigsten ist. Isaak. Und diese Prüfung, sie zeigt auf, ob Abraham Gott wirklich in allem vertraut und ihn über alles schätzt. Wenn wir in schweren Umständen stehen oder mit einem Wort Gottes ringen, weil uns der Gehorsam schwer fällt, dann können wir zu Gott beten: Herr, gibt es etwas, was mich gerade von dir trennt? Herr, warum fällt mir diese Situation so schwer? Warum ist es mir so schwer, das loszulassen? Herr, willst du mir in dieser Zeit etwas aufzeigen? Schenke mir Augen zu sehen. Herr, wie kann ich dich am meisten verherrlichen in diesen Umständen? Herr, mein Herz ist aufgebracht und unruhig in mir. Wie kann ich in dieser Zeit glauben?
Wie kann ich dich ehren, Herr, in dieser Zeit, wo gerade alles drüber und drunter läuft in meinem Leben und ich kaum einen klaren Gedanken fassen kann? Herr, mehre mir den Glauben. Schenke mir Glauben. Abraham konnte seine Gedanken bezwingen. Warum? Weil er an Gott glaubte. Es geht nicht um Disziplin, um Willenskraft, um stoische Genügsamkeit allein. Es geht um den Glauben. Abraham konnte gehorsam sein, weil er Gott glaubte. Der Gehorsam ist ein Hinweis auf seinen Glauben. Der Glaube ist nicht die Belohnung für seinen Gehorsam. Er glaubte an die Wahrheit und an das Wort Gottes und damit überzeugte er seine Gedanken. Damit überwand er seine Zweifel. Und Abraham, er konnte sein Herz festigen. Warum? Weil er an Gott glaubte. Seine Liebe zu Gott und seine Freude an ihm stärkten ihn über alle Traurigkeit und Hoffnungslosigkeit und Verzagtheit und Verzweiflung hinweg. Und er fand Kraft zur Tat. Warum? Weil er an Gott glaubte, dem nichts zu schwer ist, der selbst Tote lebendig machen kann, der segnen kann, wo wir nur Finsternis sehen. Abrahams Gehorsam bestätigt seinen Glauben. Und er konnte gehorsam sein, gerade weil er glaubte und nur weil er glaubte. All die Aspekte, die wir uns angeschaut haben, die dazu dienten, dass er gehorsam war, sie entspringen aus dem Glauben an Gott. Und das ist der große Zweck der Prüfung. Abraham hat wirklich gelernt, Gott in allem und über alles zu vertrauen. Doch diese Prüfung, sie bestätigt auch die Berechtigung des Glaubens. Denn in dieser Prüfung lernt Abraham Gott noch besser kennen. Abrahams Glaube hat sich nicht nur bewährt. Es ist nicht nur klar, ja, da war Glaube, er wurde auch gestärkt. Diese Prüfung bestätigt nämlich den Charakter Gottes, seine Treue und seine Güte. Als großes Glaubensbekenntnis ruft Abraham aus in Vers 14, und Abraham gab diesen Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Der Herr wird ersehen. In der Prüfung schien es, als sei Gott ein grausamer Gott, der sich von Menschen an Menschenopfer erfreut und von einem Vater den qualvollen Mord seines eigenen Sohnes verlangt, als hätte Gott Gefallen am Leid und an dem größten Schmerz eines Mannes. Es schien, als wäre Gott unbarmherzig, ohne jedes Mitleid, ohne jegliche Fürsorge, ohne irgendein Verständnis, wie ein grausamer Despot, der sich nicht um das Wohl seines Volkes schert, sondern nur um seinen eigenen Nutzen. Beängstigend dunkle Zeiten, in denen Gott uns so vorkommt. Und vielleicht kennst du Tage, wo du mit solchen Gedanken ringen musstest. Warum lässt Gott das zu? Doch als Abraham sein Messer erhob, um Isaak zu schlachten, da geht Gott dazwischen, Vers 12, strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts. Und Gott sorgt für einen Widder, der sich genau zu diesem Zeitpunkt hinter Abrahams Rücken im Gestrüpp verfangen hat. Und den kann Abraham opfern als Stellvertreter, ein Opfer der Anbetung. Und als Abraham voller Freude und Dankbarkeit mit Isaak den Berg hinuntergeht und zu Sarah zurückkehrt, nun, er hat einiges zu berichten, da hat er nicht nur gelernt, dass er wirklich Glauben besitzt. Er hat vor allem gelernt, Gott ist wirklich ein Gott, der sich um mich sorgt. Gott ist wirklich ein Gott, dem ich alles ausnahmslos anvertrauen kann. Und wann immer Abraham auch später Sorgen hatte, geprüft wurde, Gefahren ausgesetzt war, konnte er sich an diese Begebenheit erinnern und er wusste, mein Gott wird darauf sehen. Mein Herr weiß darum. Jahwe Jireh, der Herr wird er sehen. Er wird vorsorgen. Alles ist in seiner Hand. Und ihm zu vertrauen, an ihm zu glauben, ist das Beste, was ich machen kann. Jeder Gehorsam gegenüber Gott lohnt sich, weil Gott vollkommen vertrauenswürdig ist. Abraham hatte so einige Male auf Lügen und auf eigene Pläne vertraut. Und diese gingen gehörig schief. Er hat sich richtig in Not gebracht damit. Aber Gottes Weg und Gottes Wort haben sich immer als richtig erwiesen. Es führte niemals fehl. Und darum lasst uns nicht nur die Methoden und die Mittel lernen von Abraham, wie er gehorsam war, sondern lasst uns die Ursache erkennen. Das ist von großer Bedeutung. Abraham glaubte Gott, dem Gott, der glaubwürdig ist. Jeder Ungehorsam gegenüber Gottes Wort gründet im Unglauben. Du bist nicht ungehorsam, weil deine Gefühle so schmerzvoll waren, dass du es nicht mehr ertragen konntest. Nein, du bist ungehorsam, weil du Gott nicht glaubst, dass er dein Leben dennoch segnen kann. Auch wenn etwas gegen deinen Willen und gegen deine Gefühle geht. Und du bist nicht deswegen ungehorsam, weil die Umstände es verhindert haben und alles einfach dazwischen ging und du konntest nicht gehorsam sein. Nein, du bist ungehorsam, weil du nicht glaubst und darum nicht zu Ende geführt hast, was dir aufgetragen war. Und auch nicht dein Verstand hindert dich am Gehorsam. Dein Unglaube ist es, der nicht tun will, was du nicht lenken und verstehen kannst. Aber Gott ist der Gott, der er sieht. Und er ist glaubwürdig und vertrauenswürdig und anbetungswürdig. Und wir lernen zu glauben, indem wir Gott kennenlernen. Denn Glauben heißt Vertrauen. Ihm alles anzuvertrauen. Und wir lernen Gott kennen, wenn wir verstehen, dass Gott der Vater seinen einzigen geliebten Sohn, Jesus Christus, für unseren Ungehorsam und für unsere Sünde geopfert hat zur Vergebung all unserer Schuld. Gott hat vorgesorgt. Gott hat ersehen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können, dass wir ihn kennenlernen können, dass wir lernen dürfen, ihm zu vertrauen. Ja, er ist höher zu schätzen als alles andere. Glaube, Gehorsam. Dazu helfe uns Gott. Amen.